Heute Morgen dürfen wir weiterfahren beim Römer. Und ja, natürlich hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, lieber Römer 8. Oder Römer 3, Römer 4. Aber nicht 9. Weil 9, ja, sagt einem nicht so wahnsinnig viel, weil es geht um Juden. Ja gut, es geht auch um Nationen. Aber irgendwie scheint es wie nicht so ein richtiges interessantes Thema zu ziehen. Und beim Anhocken habe ich gemerkt, völliger Fehler. Yes. Es ist brutal interessant. Und obwohl Kapiteleinteilungen überhaupt nicht von Gott inspiriert sind, das müssen wir wissen. Das hat der Robert Estine gemacht, als er sein Buchdruckerzeug gemacht hat. Er hat irgendwie eine gescheite Unterteilung machen und dann hat man das gemacht. Und so merkt man manchmal, dass die Übergänge doch sinneseinheitmäßig recht gut zusammenpassen. Und das Kapitel 8 hat ja aufgehört mit dem unendlich genialen Satz: Nichts. Also da kannst du auch die Maske dazu nehmen. Nichts kann uns von der Liebe Gottes, die im Messias Jesus ist, uns trennen. Sollen wir mal einen Namen sagen noch kurz? So die Maske durch, sehr cool. Dann fängt das Kapitel 9 an, wo der Apostel Paulus, und wir erinnern uns, der Apostel Paulus war ein Saulus, ein sehr eiferiger Jude, ein Theologe, ein Ausgebildeter, der aus der Erkenntnis, die er genommen hat, die Sektierer Christen verfolgt hat. Und er hat das sehr gewissenhaft gemacht und sehr intensiv. Sodass die junge Kirche, die sich nach Jesu Tod und Auferstehung bildet hat, sich gefürchtet hat. Und Jesus hat sich dem Saulus angenommen und hat so ein starkes Erlebnis gegeben, hat ihn vom Ross runtergehauen, hat ihn blind gemacht, ist mit dem Heiligen Geist auf ihn gekommen, wiederhergestellt, wieder sehend gemacht, mit einem völlig neuen Blick. Völlig neuen Blick. Plötzlich ist der Jesus, die Sektierer, die es zu verfolgen gibt, zum persönlichen Retter, Heiland, Freund geworden, wo er persönlich gesehen alles dreigelegt hat, alles in eine Waagschale, nur damit das Erlösungswerk und die Power von dem Evangelium Christus, und jetzt kommt der Change, nicht nur für Juden da ist, sondern für alles, was Menschen gibt, bis an die letzten Ende der Nationen. So ist der Apostel Paulus zum Nationenapostel geworden. Und in dem Auftrag, in dem Dienst drin, wo er merkt, ich gehe zu den Heiden, ich bekomme den Auftrag von Gott, der Jesus, der Jude Jesus, der Messias fürs Judenvolk Jesus zu nehmen und ihn kriechen, dürken. Russen, Afrikaner zu bringen, ist unglaublich stark. Und der Paulus in den ersten Versen von dem Kapitel 9 fängt an mit einem gewaltigen Schmerz, mit einem Leiden, wo er sein Herz öffnet, er rupft sein Herz auf und sagt, schau da rein, zeige ich dir, wie es mir geht. Und er fängt an und sagt, ich sage ihm die Wahrheit und ich lüge nicht. Nicht wahrscheinlich, man weiß, der Apostel Paulus hat in dem, was er gesagt hat, in dem, was Gott ihm beauftragt hat, immer wieder Widersacher gehabt. Immer wieder Menschen, immer wieder Glaubende, vor allem Juden, wo ihn immer kritisierten. Weißt du, kennst du das? Von der Firma her kannst du machen, was du willst. Einer hat immer eine dumme Schnur. Entschuldigung, ihr natürlich nicht. Kennst du das? Du bemühst dich, du gibst, und du tust alles, was du kannst, leistest rein. Und irgendeiner sagt, es ist immer noch nicht gut genug. Und Paulus hat sein ganzes Herz, sein ganzes Leben und seine ganze auch Erkenntnis durch den Heiligen Geist in das Evangelium hineingesetzt und ständig haben sie ihm widerstanden und argumentiert. Teilweise haben sie ihm gesagt, du bist ein Lügner, du bist ein Verbrecher am jüdischen Gedankengut. Was bringst du ungeschützt und ohne Auflage das Evangelium von einem rettenden Gott, der uns Juden gehört, wie bringst du ihn diesen Menschen? Und da kommt zum Tragen, der Schmerz ist nicht nur der Schmerz, man widersteht mir in meinem Dienst das Evangelium allen Menschen zu reichen, sondern sein Schmerz war, und er sagt, ich lüge im Fall nicht, ich ringe um meine Leute, ich ringe ums Judenvolk. Ich ringe um meine Glaubensbrüder nach dem Fleisch. Ich leide und ringe nicht für die Nationen. Der Heidenapostel, der nur die Sichtweise hat und nur den Auftrag hat, sagt, mein Leiden ist nicht die Nationen, mein Leiden ist nicht mein Dienst nach außen. Mein Leiden ist mit euch, Brüder des Judenvolkes. Kennst du auch so einen tiefen Schmerz? Da scheint der Apostel Paulus einen tiefen inneren Schmerz zu haben. Nicht aufgesetzt, nicht schön angemerkt, sondern riss sein Herz auf und schaut, lässt drin hineinschauen. Letztens haben wir einen Gebetsmoment gehabt, bei uns in der Gemeinde, wo wir vor Ostern. Und ich habe dann so ein bisschen die Frage gestellt, wie ist es denn mit unserem Schweizer Volk? Bewegt es uns noch, dass allein in Christus Jesus, und das macht das Evangelium aus, wir werden es sehen im Kapitel 9 so stark, der Stolperstein Jesu, das Fundament Jesu, wo der Paulus sagt, Jesus ist als Fundament für alle Menschen zum Draufstehen, fürs Heil. Hey, nicht nur für das Diesseits, sondern auch, wenn du stirbst, ist es Fundament da, der Christus Jesus, wo eben der Tod nicht hebt, der Tod hat ihn nicht können heben, er ist auferstanden, hat sich freigesetzt, hat den Tod überwunden, nicht für sich, sondern für das Judenvolk und für die Nationen. Und der Jesus ist zum Eckstein geworden, er ist zum Fundament geworden. Und Paulus tut das in den Versen 9 so klar beschreiben. Mein Eckstein Jesus, mein Fels Jesus. Und dann sagt er aber, der Jesus ist zum Stolperstein. Er wird zum Stolperstein und sagt, Judenbrüder, ihr kaiet über den Jesus nicht als Fundament, sondern weil da etwas gesetzt ist von Gott her, kaiet ihr drüber, ihr stürchelt, ihr fallet. Ihr steht nicht drauf, sondern ihr kaiet auf die Schnauze. An einem anderen Ort, in den Propheten, wird davon geredet, entweder, und das ist keine Drohung vom Evangelium, damit du etwas machst, sondern eine Beschreibung von dem, was passiert. Entweder wird der Jesus, der Messias, dir zum Fundament, Oder er wird dir zum Stein, wo dich zermalmt. Das hebräische Wort, er pulverisiert, er zermalmt. Alle Lüge, alle Unwahrheit, du, da kannst du dann lang sagen, ich habe gedacht, ich habe gemeint. Da hat alles keine Bedeutung mehr, wenn es um eine Ewigkeit geht, wird plötzlich das Fundament wird zum Stolperstein. Ich sollte da mal ein bisschen trocken. Ah ja, genau. Das Video haben wir nicht parat, das habe ich vergessen. Ja, schön. Schön, reden wir drüber. Es gibt ein ganz cooles Video vom Bibelprojekt. Dort ist der Römer sensationell in kurzen Minuten brutal gut beschrieben. Und jetzt weiß ich, warum ich es nicht sehe. Das ist, wenn man jung ist und doch eine Brille braucht. Ja, jetzt sehe ich es auch. Da wird so gut dargestellt, die Israeliten. Gott erwählt, und jetzt kommt der Moment, Gott bestimmt oder setzt, wie wird man sein Kind? Wie wird man Erbe? Das heisst, wie wird man zu seiner Familie zugetan? Und jetzt der Paulus sagt da, das wirst du im Fall nicht, nur weil du von der Geburt an jüdisch bist. Das wirst du nicht durch Geburtsrecht nach Blut, nach irdischem, wer sind deine Eltern, wenn sie so sind. So, der Schweizer Pass kommst du über, wenn die Eltern Schweizer sind. Das ist das rote Ding, das musst du es kaufen. Wir haben ein paar in der Gemeinde bei uns, die haben das gekauft. Du auch? Gratuliere. Ein Schweizer, der hier geboren wird, der kauft euch das Zeug nicht. Der kommt das einfach auf die Perdue. Kommst du einfach über. Du bist Schweizer. Ob du willst oder nicht. Kannst du lange sagen, ich will Neuseeländer sein? Du bist einfach Schweizer. Natürlich kannst du von deinem Geist und von deiner Prägung und von deiner Gesinnung kannst dich abheben und kannst sagen, ich will lieber Italiener sein. Hey, Spaghetti. Aber du hast ein Geburtsmomentum, deine Eltern, sie sind entweder Jude, entweder Italiener oder Schweizer. Du bist Worte durch Geburt. Und die Juden haben gemeint, weil ja Gott kommt und sagt, das ist mein Volk, mein auserwählte Volk. Ich erkläre euch zu meinem Volk. Haben sie gemeint, ey, ich bin gesaved. Ich bin gesaved. Die alle anderen Nationen, die Philister und Ammoniter und was da alles ist, die sind alle nicht begotten. Ich bin gesaved, ich bin ein Jude. Das Gefühl und der trügerische Schluss haben Juden, gerade auch Orthodoxe, bis zum heutigen Tag. Und weißt du, was mich manchmal erschreckt? Dass in den frommen Kreisen bei uns Glaubende aus europäischem Gedankengut und Prägung her sich in der Theologie und in der Praxis inne also einen komischen Virus verbreitet hat. Wenn du allenfalls noch irgendetwas Jüdisches hättest an dir. Name. Vielleicht ist einmal der Großvater noch irgendwie jüdisch. Vielleicht aber auch bei Adam und Eva. Einfach irgendwie nur zu dem jüdischen Volk könntest zählen, ja? Dann gibt das ein Gefühl von gesaved, sicher. Und der Paulus rupft das in dem Kapitel ab. In dem Kapitel 9 rupft er das ab und sagt, ich leide. Ihr habt das Gefühl, ihr seid das erwählte Volk. Das sind ihr. Aber wegen dem sind ihr noch lange nicht gerettet. Und schon die Propheten im Alten Testament haben gesagt, ihr seid nicht mein Volk. Bäm! Das ist wie wenn der Papi zum Kind kommt und sagt, so, du bist nicht mehr mein Kind. Krass! Und wir können im Fall täubeln, wie wir wollen. Wir können im Fall sagen, Moment, ja, letztens mit jemandem geredet in der Frage, wie kommt man in den Himmel? Mit einem, der nicht glaubend ist, ein Chilefernen, der mit mir gesagt hat, alle Religionen führen zu Gott. Dann sage ich, okay, please, du darfst das glauben, du darfst das denken. Es gibt, Halleluja, nicht nur Demokratie in der Schweiz, sondern das höchste Gut im Himmel ist freie Entscheidung. Im Himmel gibt es nur Freiwillige. Es gibt das höchste Gut bei Gott, ist die freie Entscheidung. Darum hat Adam und Eva frei können entscheiden. Am Kreuz können Menschen frei entscheiden, ob sie das komische als Kreuz gehen von einem Jude annehmen, als Gott ist gekommen und hat die Lösung von unserer Trennung erledigt, indem dass er unsere Sünden getragen hat, ins Totenreich runter. Und der Tod hat ihn nicht können halten und der Tod überwunden hat und in eine Ewigkeit zurückkehrt, wo er hergekommen ist und sagt, das ist mein Erbe für euch. Das soll euch auch so passieren. Ich bin vorausgegangen, come on, follow me. Und sagt, jeder, der glaubt, wird gerettet. Sagt nicht, jeder, der als Jude geboren wird, wird gerettet. Und jetzt kommt das Lied von Paulus, der sagt, da sage ich euch, Gott hat schon im Alten Testament klar gezeigt, ich mache im Fall einen Unterschied, auch bei den Juden. Und sagt, ich kann euch schon klar zeigen, dass manchmal durch die gleiche Familie ich der eine sage, hey, yes, mein Segen ist mit dir und du bist mein. Und zum anderen sage ich, no. Und du denkst, ja, das ist jetzt aber speziell, dass Gott das so definiert. Und jetzt komme ich und sage, genau, mein Freund. Und da habe ich meinem Kollegen von Wetziken versucht zu erklären, wie man in den Himmel kommt, definieren nicht wir. Gott setzt den Parameter. Was ist notwendig und was ist der Weg fürs Heil und für Rettung? Gott sagt, wie komme ich in den Himmel? Und nicht ich definiere das. Wir haben in dem unglaublichen Empfinden von Gott gibt uns Freiheit, haben wir verstanden, dass wir die Freiheit haben, selber zu definieren, wie wir ins Himmelreich kommen. Wir haben gemeint, wir können es selber definieren durch Zugehörigkeit oder durch Machbarkeit. Es hat in der Kirchengeschichte unrühmliche Momente gegeben, wo man gesagt hat, wenn genug Kölig ist in der Kirche, bist du dabei. Ein Sonnenseich. Gott sagt, du kannst im Fall mitten im erwählten Volk sein, mitten im Judentum. Du kannst sogar der beste Jude sein, indem du alle Gesetze haltest und dass du vorbildlich bist. Kein Stein des Anstoßes. Und Gott sagt, und du gehörst nicht zu mir. Weil er definiert hat, wie man sein Kind wird. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der, die, das. Und Gott hat gesagt, allein durch mich, Gott, denn Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, Gott selbst ist eins, ich selber komme und bringe die Lösung. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Gott hat definiert, wie man zu einem echten Jude wird. Mit Jude meine ich zum erlösten Volk. Und ich habe einem Menschen müssen sagen, der nicht an Gott glaubt, habe ich gesagt, ich verstehe, dass du denkst, dass alle Religionen in den Himmel führen. Du kannst auch denken, Gott kann nicht vermeintlich lieblos sein, Menschen in die Hölle zu schicken oder in die ewige Gegenwart, in die ewige fehlende Gegenwart Gottes. Hölle ist kein Ort, Hölle ist ein Zustand. Hölle ist hundertprozentige Abwesenheit von Gott. Ich kann verstehen, dass du denkst, das kann nicht sein. Aber nur weil du das denkst, nur weil du meinst, du kannst es definieren, muss ich dir sagen, mein Gott oder unseren Gott, unseren Schöpfergott, hat uns schriftlich ein Dokument gegeben und sagt, wie er es definiert. Und der Paulus bringt uns das mit Leiden nach. Ich muss doch ein bisschen Füße machen. Zugehörigkeit durch Abstammung oder Glauben, der echte Schmerz. Israel ist nicht gerettet. Sie haben alle Segnungen und doch haben sie verloren. Das erwählte Israel innerhalb Israels. Bei den Versen 6 bis 14. Und dort sagt Gott, hey, ich habe zum Beispiel aus der gleichen Familie den Esau verworfen und den Jakob gewählt. Und was du dich schon mal gefragt hast, warum das so ist. Das Alte Testament ist für uns Neutestamentler immer ein Bilderbuch zum Verständnis auf Jesus und aufs Kreuz. Gott selber definiert, wie man zu seiner Familie kommt. Und was der Esau nicht hatte, und das merkt man anhand von seinen Entscheidungen, das merkt man anhand von seinem inneren Herz und Leben, wo es ihm Gott nicht wichtig war. Beim Jakob, dem Schlitzohr, das hinterlistige Teil, hat in seinem Herz und in seinem Inneren nie eine Mördergrube gemacht. Er hat immer näher bei Gott. Er hat sogar gerungen mit Gott. So stark, dass es sogar physisch erlebbar war. Und Gott sagt, wenn ich schon bei meiner eigenen Familie, also bei meiner eigenen gewählten Volk, triagiere und sage, Esau, nein, deine Haltung ist falsch. Es widerspiegelt nichts von meiner DNA. Das ist nicht meine Familie. Und obwohl Geburtsjud, nicht mein Volk. Und ein Jakob, wo alle von uns eher würden sagen, sagt Gott, er hat in seinem Herzen, er hat in seiner Handlung nie, ist nie an mir vorbeigegangen. Er hat immer mich gesucht, immer mich wollen, immer den Willen von Gott wollen tun. Und wenn nicht, zurückgekehrt. Warum der eine erwählt und der andere verstoßen? Weil Gott definiert, wie man Kind Gottes wird, wie man zu seinem Volk gehört. Ich habe einen guten Grund. Du musst nicht in deiner History suchen, ob du jüdische Wurzeln hast. Gang in deine History und such Jesus. Such Jesus. Such nicht für, jüdische Wurzeln, sondern such den Jude, Jesus. Der, der für dich ans Kreuz gegangen ist. Gott hat definiert, nur der Stein vom Fundament steht drauf und du wirst gesaved. Wie wird man gerettet? Vor nicht allzu langer Zeit bin ich mit jemandem im Gespräch und der sagt mir, Friedel, ich glaube, ich habe es verstanden. Gell? Ich brauche jetzt einfach den Jesus. Dann sage ich, yes. Und sagt er, wie mache ich denn da? Wie nimmt man Jesus an? Dann sage ich, einfach. Du machst einen Bund mit Gott. Okay, wo muss ich unterschreiben? Das wäre der Moment, wo ich normalerweise Mitgliedskarten an mir zeige, gell, und die Leute unterschreiben lassen. Blöd, das sage ich. Nein. Eben nicht. Du kannst in einer Pfimi sein, das Leben lang. Und es kann sein, dass du nicht safe bist. Weil Kirchenzugehörigkeit für nichts ist in Bezug auf Himmel. Brutal viel in Bezug auf Gemeindebau. Und ich habe gesagt, ey, ein Bund, bist du geheiratet? Sagt er, ja. Wir haben dann nicht weitergeredet. Und dann sagt er, ja. Und sage ich, was hast du denn gemacht in der Kirche? Ah, ja, gesagt. Alles andere haben die anderen gemacht. Ganz schlimm. Jetzt haben wir noch Herzig, wobei uns ein Bärli hat brutal langes Eheversprechen gemacht. Aber schön, wunderschön. Egal. Einfach ja gesagt. Und dann sage ich, ja, und dann gilt das. Und jetzt bist du Mann von dieser Frau. Ah ja? Dann habe ich gesagt, ja, genau so machen wir es. Wir heiraten jetzt den Jesus. So daneben ist er gar nicht. Die Bibel nennt Bilder wie, du bist Brut und er ist Brütigam. Sag ja. Und dann gibt es einen Haufen Menschen, die sagen, aber so einfach kann es nicht sein. Sie sagen, nein, da muss doch mehr dahinter sein. Es kann doch nicht sein, dass man so ins Himmelreich kommt, dass man so zum echten Jude wird. So wird man doch nicht zum echten Jude des Glaubens. Sag ich, doch, genau, so. Und er sagt, jetzt hocken wir an und jetzt beten wir. Ich bete voraus, du betest hinterher. Und wenn du das willst, was ich bete, und du noch sagst, wenn du genau das willst und vollkommen übereinstimmig bist, ja, dann bist du noch nicht geheiratet. So, wir hocken dann und beten. Jetzt will ich euch etwas sagen. So ein trockenes Gebet. Ich habe versucht, ein bisschen Dynamik drin zu bringen. Oder, ihr kennt mich. Und der einfach so wie ein Automat. Und am Schluss macht er die Augen auf und sagt, ist es das gewesen? Ich denke einen Moment lang, so ein bisschen komisch für mich. Ja, es ist jetzt einfach ohne Emotionen und so. Und keine Orgeln und wir haben einfach kein Worship. Und keine Händeauflegung. Und ich schaue an und sage, ja, das ist es jetzt gewesen. Gratuliere. Du bist jetzt mit Jesus geheiratet. Ach, kommt mir in den Sinn. Du bist jetzt mein Bruder. Darf ich dich nudeln? Wenn du es umarmt. Das war noch vor Corona. Und dann sage ich so, was denkst du? Wie geht's dir? Dann sagt er, ja, also, das war schon ein bisschen komisch gewesen, jetzt so, das Ritual da. Aber wenn ich ehrlich bin, sagt er, wenn ich ehrlich bin, in meinem Inneren ruft etwas Himmlisches Willkommen. Denke ich, ja, das habe ich jetzt aber nicht gesehen. Hey, was wir manchmal so komisches Denken haben, wie man gerettet wird. Und was wir alles tun müssen. Und es ist immer eine Frage, stehe ich drauf mit meinem ganzen Leben und mit meinem ganzen Herz? Und dann werde ich gesaved. Und Israeli, Juden, die sind nicht gerettet, weil sie Juden sind, sondern sie brauchen Jesus als ihren Retter. Ein Jude ist ebenso verloren wie ein Griech, wenn er Jesus nicht kennt. Die Regelung macht keine Kirche, keine Doktrin, kein Kirchenvater, der sich einmal geirrt hat. Das hat Gott definiert. Isaac und Ismael. Gott gibt uns Bilder und sagt, das eine ist das Volk so, das eine ist gerettet, das andere ist verworfen. Du kannst lang jämmern und trotzen. Du kannst lang sagen, das ist ungerecht. Du kannst am Kreuz stehen und sagen, ich will nicht, dass du so den Weg gehst für mich. Ich will lieber, dass du nicht stirbst für mich. Ich will lieber anders. Ich will von dir im Migros eingeladen werden und miteinander zu Mittag essen und dann reden wir drüber und dann bin ich gesaved. Das muss lange. Du definierst nicht. Du hast auch nicht definiert, wie du geboren wirst. Und du definierst im Fall auch nicht, wie du stirbst. Einfach damit wir geredet haben. Und die sagen, Selbstbestimmung, ich tue meinen Tod dann selber, ich bin ja selber autonom. Du darfst. Ja klar. Denn jeder hat die Fähigkeit von Gott bekommen, zu entscheiden. Aber was du nicht kannst, ist, ja, das kannst du einfach nicht, Gott sagen, wie Definition und die Regeln sind. Gott definiert. Letztens habe ich jemandem, einem Glaubenden, gesagt, darf denn Gott noch Gott sein? Darf er denn noch definieren? Oder machen wir das auch noch für ihn? Zugehörigkeit durch Abstammung oder Glaube. Die wahre Zugehörigkeit zu Israel wird durch Gottes freie Wahl bestimmt. Das argumentierte Paulus, liest die Verse 9 bis 13. Und nebst der Frage, darf denn Gott Gott sein? Ist die Aussage, hey, Gott ist gerecht. Die große und auch unbegriffliche Größe von Gott tut der Paulus seine Brüder und auch den Nationen vor Augen halten und sagt, unser Gott ist grösser als unser Denken, als unsere Vorstellung, wie etwas muss erledigt und geklärt werden. So wird der Messias zum Stolperstein. Dieser Vers finde ich genial. Ich habe halt jetzt neues Leben genommen als Übersetzung. Tut mir leid, ich habe nicht gewusst, dass du da so Präferenzen hast, gell? Was sollen wir nun dazu sagen? Nur dies. Die Menschen aus anderen Völkern sind durch den Glauben von Gott gerecht geworden. Obwohl sie die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht gesucht haben. Nicht gesucht und doch gefunden. Nicht gesucht und doch privilegiert gehört durch den Apostel Paulus. Die Schweizer hätten aus sich nie, wir sind nicht das erwählte Volk, wir hätten nie das Evangelium gehört. Da war ein Heidenapostel, der gesagt hat, ich bringe das Evangelium allen Menschen. Nicht gesucht, aber zu uns auch nicht gedreht. Die Juden aber, die durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht werden wollten, haben dieses Ziel nicht erreicht. Warum nicht? Fragt sich der Paulus. Weil sie versuchten, durch ihre eigenen guten Taten vor Gott gerecht zu werden und dadurch das Gesetz zu erfüllen. An einem anderen Ort sagt Paulus, entweder gilt das Gesetz vom Buchstaben oder das Gesetz vom Geist. Entweder oder. Beides geht nicht. Du kannst auch nicht mischen. Du kannst Farbe mischen beim Farbhof zu Wetzigen. Du kannst alles mischen und so deinen eigenen Stil und dann kannst du das Ding an die Wand pflanzen, also malen und kannst die Farbe dann so richtig und kannst Freude haben. Das geht. Aber du kannst Gott nicht sagen, wie man gerettet wird. Und Gott hat gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und das mag sein, es gibt nur weiß oder schwarz. Entweder das Gesetz oder Gnade. Und das gilt für Juden, die von Gott als erwähltes Volk auserwählt worden ist, wie für Heiden, für alle anderen Menschen. Entweder Gesetz, und das Gesetz hat Gott sehr klar definiert, das Gesetz ist von ihm gekommen, das schriftliche Gesetz, das alttestamentliche Gesetz. Und er sagt, entweder der Weg, Gott hat aber gesagt, das schafft kein Mensch. Ich habe es ja gesehen. Drum, meine Antwort ist Gnade. So, mach Fische. Der Messias wird zum Spalter Israel bis zum heutigen Tag. Das wird spannend. Wir sind in einer spannenden Zeit. Der Messias oder Eigenleistung. In den Versen 1 bis 13 im Kapitel 10. Ich greife ein bisschen vor, es tut mir leid. Ich muss es abschliessen, sinneseinheitsmäßig. Der Messias ist der Weg, das Ziel und das Heil. Der Messias ist für alle da und nach. Der Messias und sein Neuvolk. Und mit Neuvolk ist das Gnadenvolk. Und jeder, der den Namen vom Herrn anruft, mit Gefühl, ohne Gefühl, mit Tränen, ohne Tränen, am Küchentisch, in der Kirche, auf der Straße, egal wo, jeder, der seinen Namen anruft und die Haltung mitbringt, wo Gott sagt, ich definiere. Nicht der Spruch ist relevant, nicht mein Gebet. Es gibt keine katholischen Abläufe, die einfach in sich selber geheiligt sind und dann wird man. Es gibt auch kein pfingstliches Sakrament, wo man einfach machen muss und dann ist man. Jemand ist schon mal zu mir gekommen und hat, ich möchte gerne in die Zunge reden. Sage ich, Halleluja, machen wir. Sagt er, ja genau, das ist, was muss ich machen? Dann sage ich, glauben und reden. Nein, ich habe gefragt, was muss ich machen? Hey, der hat doch tatsächlich gemeint, wenn er bestimmte Sachen in seinem Leben macht, der hat aufgezählt von Dingen, die er machen will, umsetzen, damit er kann in neue Sprachen reden kann, wie alle anderen hier auch. Und bis ich dem konnte sagen, hey, sorry, das ist nicht eine Frage von einem Kuhhandel und auch nicht eine Frage von Leistung und Angebot und so, sondern es ist eine Frage von Beziehung. Komm zu Gott als Kind von Gott und sag, ich kann es nicht selber. Komm du, hilf mir. Und Kooperation zwischen göttlichem Momentum und menschlichem Tun ist so nah beieinander. Denn in die Zunge redet dort nicht der Geist, der Heilige, für dich. Sondern du musst selber die Zunge nehmen und reden. Und die Kooperation, das ist das, was manchmal auch unseren Stolperstein wird. Wo man sagt, ja, so machen, so denken. Wer betet und sagt, Ich will gerettet werden. Und die Haltung, wie ein Kind zum Papa hat, wer glaubt, wird gesaved. Und ich habe hunderte Menschen in die Zungenbotschaft, in die Taufe im Heiligen Geist dürfen leiten und führen. Und immer war der Knackpunkt dort, komm wie ein Kind zum Papa. Der Heilige Geist ist versprochen allen Kindern. Da gibt es nicht eine Auswahl. Alle Kinder. Und keine Frage, ob du schon so viele Jahre oder gut gelebt hast oder nicht. Hey, ich habe erlebt, dass manchmal die schwierigsten Buben mit der dümmsten Verhaltensweise, ja, den Zugang zum Heiligen Geist viel schneller gefunden haben. Weil Gott nicht unterscheidet zwischen Leistung und Gnade. Zwei Fragen. Wenn Gott definiert, wie man gerettet wird, dass nur Jesus ist, wie reagierst du darauf? Ist es eine Bedrohung? Ist es dir zum Stolperstein geheischt drüber und sagst, ich kann das nicht annehmen. Das geht nicht. Ich gebe dir das einfach mit. Gott ändert sich nicht. Und er passt sein Evangelium auch nicht dir an. Es gibt nur einen Weg und eine Wahrheit. Und das ist der Jude, Jesus. Und durch Glauben wirst du gesaved. Nimm die Herausforderung mit. Das Zweite ist, für uns ist es uns eigentlich schon egal geworden, dass Menschen nicht gerettet sind. Und ich weiss doch, da geht es nicht um einen moralischen Druck. Das kann man machen, hat keine Lust dazu. Aber dieses apostolische Paulusgefühl von, in einem Vers im Kapitel 9 sagt er, ich bin bereit, mein eigenes Leben für die Ewigkeit ohne Gott hinzugeben. Ich bin bereit für die Hölle. Und Paulus weiß, was das bedeutet. Der hat das nicht einfach so, nur so schnell so im Leichtsinn. Wenn mein Volk, nämlich das erwählte Volk Israel, wenn das könnte gesaved werden in Christus. Ich wäre bereit, wenn das möglich wäre. Zeigt etwas von dieser Haltung, wo ich denke, wie geht es dir? Ohne, dass du in einen Aktivismus gehen musst, musst du jetzt allen, gerade wenn du raussäckelst, von Jesus erzählen. Aber wie geht es dir? In einer Gleichgültigkeit, in einer schweizerischen Gleichgültigkeit, wo man sagt, die Schweiz ist ja sowieso schon, mein Gott, verloren, hochacht. Und wir sind ja dran, um das Wort Gott auch noch zu der Verfassung auszunehmen. Ich sage immer, sollen sie doch, hauptsächlich nehmen sie es Herz hier. Die Christen, die sind brutal nervös. Ich will es auch drin haben, klar. Aber viel wichtiger ist, dass sie nicht nur Schweizer sind, sondern Gerettete. Und da, die Leidenschaft von Paulus, frage ich dich, darf Gott dich brauchen, um apostolische Leidensgefühle so zu setzen, dass dann auch du gehst, so wie der Apostel Paulus.